RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den liberalen Kandidaten Trzaskowski entfielen demnach 50,3% der Stimmen. Sein rechtskonservativer Rivale Nawrocki bekam 49,7%. Die Prognosen haben eine Fehlertoleranz von etwa 2 Prozentpunkten. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Nach dem Brand mit 3 Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus ermittelt jetzt eine Mordkommission. Die Polizei nahm einen 72 Jahre alten Patienten fest. Aus Hamburg Elias Bartel.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Ob der 72-jährige Tatverdächtige zur Zeit des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand war, ist laut Polizei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Morgen soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.
Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 4 russische Militärflughäfen angegriffen. Dabei sollen mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Ukrainische Militärexperten sprechen von einem schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer.
Auf einem Firmengelände im Pyramidenweg in Berlin-Marzahn ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen. Das hat ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem RBB bestätigt. Auf dem Gelände sollen mehrere Druckgasbehälter explodiert sein. Das Feuer war demnach in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Feuerwehrsprecher konnte sich zur Ursache des Feuers noch nicht äußern. Die Feuerwehr ist bislang mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Sie geht davon aus, dass der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden andauert. In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse ihre Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe glatt in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt und in Richtung Osten abziehende Schauer bei 16 bis 11 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig. Einzelne Schauer oder Gewitter bis 24 Grad maximal.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit der Entwarnung für die A44 Essen-Düsseldorf. Kein Falschfahrer mehr zwischen Felbert-Nord und Ausfahrt Heiligenhaus. Dann eine Unwetterwarnung. In Teilen Baden-Württembergs und Bayerns muss mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Außerdem mit Sturmböen um 70 km/h und mit Hagelkörnern bis zu 2 cm Durchmesser. Bitte den Aufenthalt im Freien vermeiden. Eine Meldung noch von der A67 Darmstadt Richtung Mannheim im Dreieck Darmstadt-Griesheim. Gibt es Bauarbeiten, dort ist die A67 gesperrt bis 5 Uhr früh.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, mein Name ist Philipp Kaver, guten Abend. In Polen ist heute gewählt worden, schon wieder. Es war die Stichwahl um das Präsidentenamt und es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem proeuropäischen Rafał Trzaskowski und dem rechtsnationalistischen Karol Nawrocki. Trzaskowski lag zwar bei der Wahl vor 2 Wochen hauchdünn vorne, aber keiner der beiden erreichte die absolute Mehrheit. Daher jetzt die Stichwahl. Live zugeschaltet ist mir aus Warschau unser Korrespondent Martin Adam. Die Wahllokale, Herr Adam, haben seit 21 Uhr geschlossen. Jetzt gibt's erstmal Prognosen. Hochrechnungen wie in Deutschland sind nicht üblich, aber zeichnet sich denn schon eine Richtung ab?
Ja, nicht so richtig tatsächlich. Wir sind in der schwierigen Situation, dass wir immer noch nicht wissen, wie diese Wahl eigentlich ausgegangen ist. Es gibt in Polen ja keine Hochrechnung. Sie haben es gerade gesagt, es gibt Exit Polls, also Nachwahlbefragung. Sprich, die Menschen kommen aus den Wahllokalen und werden gefragt, was haben sie denn gewählt? Und die Zahlen, die dort 21 Uhr veröffentlicht wurden, sind so knapp, dass sie eigentlich keine Aussage zulassen. 50,3% für Rafał Trzaskowski, den liberalen Kandidaten der regierenden Bürgerkoalition, 49,7% für Karol Nawrocki, der für die rechtspopulistische PiS-Partei angetreten ist. Wenn man im Hinterkopf hat, dass das Umfragen sind, wie diese Studien erstellt werden, dann ist das so knapp und ist auf jeden Fall innerhalb dieses statistischen Fehlerrahmens, dass sich das auch einfach noch drehen kann bei der Auszählung der eigentlichen Ergebnisse dann, und die werden wir erst morgen erfahren.
Es hieß ja, wenn viele Enttäuschte zu Hause blieben und eben nicht wählen gingen, würde der rechtspopulistische Nawrocki profitieren. Deutet denn die hohe Wahlbeteiligung darauf hin, dass der liberale Trzaskowski die besseren Chancen hat?
Also tatsächlich haben wir mit 72,8% nach derzeitigem Wissensstand eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei der vergangenen Präsidentschaftswahl 2020. Da waren es 68,18%. Jetzt zeigt sich aber auch, zumindest in diesen Nachwahlbefragungen, dass bei denen, die in der ersten Runde nicht wählen gegangen sind und jetzt nur in der zweiten Runde dabei waren, Trzaskowski zwar tatsächlich führt, aber das auch relativ knapp mit nur 55%. Also diese Rechnung, die da im Voraus angestellt wurde, Karol Nawrocki, der wird wohl eher die Stimmen kriegen können von den Menschen, die in der ersten Wahlrunde die beiden rechtsextremen Kandidaten, die auf Platz 3 und 4 gelandet sind, gewählt haben. Und Rafał Trzaskowski muss eigentlich die Nichtwähler, Nichtwählerinnen Stimmen kriegen. Das scheint auch nicht so aufgegangen zu sein, auch wenn er da knapp führt. Aber es ist eben nicht so, dass die Menschen, die jetzt wählen gegangen sind, auf jeden Fall wählen gegangen sind, um Nawrocki zu verhindern und Trzaskowski zu wählen.
Bei der Stichwahl hieß es, käme es auf das genervte Drittel an. Sie haben gerade die beiden rechtsextremen Kandidaten angesprochen, die ihren Anhängern wohl aber nur zum Teil eine Wahlempfehlung mitgegeben haben. Spielen diese Königsmacher überhaupt eine Rolle?
Davon ist auszugehen. Also man muss im Hinterkopf behalten, dass Sławomir Mentzen und Grzegorz Braun zwei wirklich Rechtsaußenkandidaten, also auch Karol Nawrocki von der PiS ist gemessen an deutschen Verhältnissen schon Rechtsaußen, und die beiden sind wirklich offen antieuropäisch, antisemitisch auch an vielen Stellen, dass die 21%, gut 21% in der ersten Wahlrunde bekommen haben, vor allem von jüngeren Wählerinnen und Wählern. Und insofern, auch wenn die sich nicht ganz so klar positioniert haben und jetzt so eindeutig gesagt haben, geht wählen, wählt den, ist es natürlich trotzdem wichtig und sicherlich einflussreich gewesen, auch wenn wir da die genauen Zahlen auch noch nicht vorliegen haben, in welche Richtung die tendiert haben. Und gerade Sławomir Mentzen, der Drittplatzierte, hat da wirklich auch versucht, sich zum Königsmacher zu machen, hat die beiden Kandidaten Trzaskowski und Nawrocki auf sein Terrain, also auf seinen YouTube-Kanal eingeladen, dort lange Gespräche mit ihnen geführt und im Grunde versucht, sie dazu zu bringen, eine Art 8-Punkte-Verpflichtung zu unterschreiben, dass sie sich im Falle ihrer Wahl verpflichten, im Grunde Mentzens Politik umzusetzen. Das hat nur bedingt funktioniert, aber es ist doch sehr deutlich geworden, auch wenn er das nicht so deutlich ausgesprochen hat am Ende, dass er programmatisch natürlich viel größere Schnittmengen mit Karol Nawrocki hat.
Viele Menschen sind politikverdrossen in Polen und haben es satt, dass der Kampf zwischen Tusk und Kaczynski seit mehr als 20 Jahren die Politik des Landes bestimmt. Die rechten Stimmen werden auch als rote Karte für diese beiden gedeutet. Seit Dekaden streiten sich in Polen links und rechts oder auch liberal und reaktionär. Herr Adam, woher kommt das? Gibt es Lösungen und woran scheitern die bisher immer?
Ja, das sind die ganzen Grundsatzfragen, die sich auch die polnischen Politikerinnen und Politiker stellen. Das hat sicherlich auch ganz verschiedene Gründe. Das eine ist, wir dürfen nicht vergessen, diese Demokratie ist jung. 1989, 90 fand auch hier eine Transformation statt, eine sehr brutale. Der Wechsel von der sozialen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft war ein sehr schmerzhafter. Und die Polinnen und Polen haben wahnsinnig viel geleistet, sehr, sehr viel gearbeitet dafür. Und das schlägt sich nieder in den Wirtschaftszahlen des Landes. Es gab hier lange Jahre des stetigen Aufstiegs. Und das waren oft Wachstumszahlen, die deutlich besser waren als der europäische Durchschnitt. Und zugleich ist dieser Wohlstand, der neue, ist sehr ungleich verteilt worden. Und das hat die PiS ausgenutzt, oder sie hat das erkannt, kann man auch ganz nüchtern formulieren erstmal, und hat damit sehr erfolgreich Politik gemacht, hat aber gleichzeitig darauf aufgesetzt, eben nicht zu versöhnen, sondern ganz klar wir gegen die zu formulieren. Wir, die vermeintlich echten Polen, die wissen, was die echten Polen auch beschäftigt, gegen die, die vermeintliche Großstadtelite, die international unterwegs sind, aber die eben auch das Geld einstreichen. Das hat sich an so kleinen Sachen auch in diesem Wahlkampf gezeigt, dass Rafał Trzaskowski, der tatsächlich recht weltgewandt ist, der mehrere Sprachen spricht, unter anderem Französisch, hier so ein bisschen verächtlich Herr Bonjour genannt wurde. Dass es also nicht als Vorteil gesehen wurde, dass er auf der internationalen Bühne sich zu bewegen weiß, sondern als Beleg dafür, dass er eigentlich abgehoben ist und dass er mit den echten, normalen Polen nichts zu tun hat. Und diese Zuspitzung über so lange Zeit, auch mit vielen Verschwörungsgeschichten, Trzaskowski und Tusk seien eigentlich deutsche Agenten, Deutschland sei am Niedergang Polens interessiert etc. All das hat so ist so tief reingegangen in die Strukturen, ist mein Eindruck zumindest, dass diese Lager sich oft unversöhnlich gegenüberstehen und es sehr, sehr schwer wird, da für Dialog zu sorgen.
Informationen und Einschätzungen live aus Warschau waren das von unserem Korrespondenten Martin Adam. Und wir haben es gehört, die Auszählung der Stimmen dauert in Polen weiter an. Das offizielle Ergebnis wird morgen erwartet. Der Präsident hat in Polen eine stärkere Position als in Deutschland. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann indirekt Einfluss auf die Außenpolitik des EU- und NATO-Landes nehmen. Er hat eine Vetomacht. Ja, wer wird Polens neuer Präsident? Nach ersten Prognosen wird die Stichwahl zum Wahlkrimi, wie wir gehört haben, ein weiterer nationalkonservativer Präsident oder doch ein liberaler Mann an der Spitze in Polen. Was zeigt es uns, dass ein liberaler und ein extrem rechter Kandidat so eng beieinander liegen in der Gunst der Wählenden? Das hat meine NDR-Kollegin Jessica Chmura Anja Hennig gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Ich würde gerne kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die erste Runde verweisen, denn die hat ja gezeigt, dass es gar nicht unbedingt diese Konfrontation zwischen diesen zwei festen Lagern gibt, sondern dass es einerseits einen Drift nach rechts noch weiter gibt mit Konfederacja und dem Vertreter Mensen und sogar einem rechtsextremen, den Grzegorz Braun einerseits, und die Wahl vieler, auch junger Menschen, der linken Kandidaten. Und das zeigt erstmal eigentlich eine Ablehnung dieser über 20 Jahre währenden, dieses Duopols, wie es immer heißt, also zwischen den zwei Lagern der PiS und der PO. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich dann eine Zuspitzung auf die zwei Kandidaten, die dann die Mehrheit bekommen haben. Und es wird sehr spannend, wirklich sehr spannend, wer nun hier die Mehrheit bekommt. Aber wir sehen in dieser Formation natürlich eine unglaubliche Polarisierung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Weltbildern, kann man schon sagen.
Und in Umfragen heißt es ja immer wieder, dass eben diese beiden Weltbilder beziehungsweise die beiden Kandidaten sehr, sehr dicht beieinander liegen. Was bedeutet das denn für ein Land wie Polen mit seiner Geschichte und auch für die polnische Politik?
Also wir können jetzt in die Zahlen gehen. Es ist einerseits die Frage, wer lässt sich mobilisieren? Das hat natürlich, sagen wir mal, eine Geschichte, die sich erst in den letzten Jahren oder seit der letzten Wahl geändert hat. Also 23, die Parlamentswahlen haben ja so viele Menschen wie seit 89 nicht gewählt. Und hier stellt sich natürlich generell die Frage, wie viel Vertrauen hat man in die Politik? Das andere ist, wir haben hier eine Spaltung im Land, die auch geografisch ist. Also das hat auch historische Gründe. Wir sehen in Südosten vor allem als Lager der PiS-Regierung traditionell. Die Regionen sind ländlicher, die Gesellschaft ist älter, die katholische Kirche hat hier noch größeren Einfluss. In den größeren Städten ist das schon anders. Hier ändert sich auch viel, also gerade auch was die Generationenperspektiven betreffen, die Abkehr von der Kirche als Institution, die Orientierung natürlich nach Europa oder das Bewusstsein in Europa zu sein. Und da gibt es tatsächlich zwischen den Generationen auch große Unterschiede zwischen Bildungsgraden. Aber das sind natürlich Parameter, die wir auch bei uns kennen. Also das ist einerseits sind das Muster, die wir in ganz Europa mittlerweile sehen. Und andererseits gibt es natürlich noch polnische Spezifika.
Jetzt unterrichten Sie an einer Uni, beziehungsweise lehren an einer Uni direkt an der Grenze. in Deutschland, Frankfurt Oder. Aber Sie haben natürlich auch den direkten Blick, bildlich gesprochen, nach Polen. Wie wirkt sich denn eben diese Diskussion in Polen, diese politische, auch aus auf die Beziehungen zu Deutschland und eben, wir haben es ja anklingen lassen, auf Europa?
Ja, ich würde gerne nochmal, Sie haben diese Perspektive, diese Mikroperspektive Frankfurt-Oder, Słubice ist ja eine Doppelstadt, erwähnt. Dort finden seit fast einem Jahr Grenzkontrollen statt. Und das ist etwas, was von deutscher Seite initiiert wurde, unilateral, zum Ärgernis auch von Donald Tusk. Und das darf man jetzt nicht unterschätzen, wenn man diese Frage stellt. Man kann sich sogar fragen, inwieweit diese Politik nicht sogar dem rechten Kandidaten in die Hände spielt, der sehr stark die antideutsche Karte spielt. Also das ist etwas, was wir auch schon im Wahlkampf 23 gesehen haben, wie sehr die PiS versucht zu mobilisieren über ein deutsches Feindbild. Tusk galt als ein deutscher Agent und so weiter. Also alle Muster der Feindbildkonstruktion waren hier sichtbar. Und insofern kann man sich gut vorstellen, wenn jetzt Nawrocki im Amt des Präsidenten wäre, dass hier die Kommunikation zumindest wieder deutlich erschwert würde. Wobei man eben auch sehen muss, was die deutsche Migrationsbegrenzungspolitik da für einen Beitrag hat. Und im europäischen Kontext ist Tusk jemand, der anders als Nawrocki auf europäische Lösungen setzt. Es gibt natürlich Fragen, die alle betreffen, da sind sie sich einig, also die Wehrhaftigkeit Europas, die Unterstützung der Ukraine, gleichzeitig keine polnischen Soldaten in der Ukraine. Aber wie solche Fragen geklärt werden, da unterscheiden sie sich eben mit einem klar europäischen Weg. Das wäre Trzaskowski und Nawrocki, der so ein bisschen im Sinne des Trumpschen Mager eben so eine Art Polen-First-Politik anstreben würde.
Wenn wir darauf so schauen, aus deutscher Sicht, mit der deutschen Brille, bei uns hat der Präsident ja eher eine repräsentative Rolle. In Polen dagegen eine ja sehr, sehr mitbestimmende Rolle auch. Was würde es denn eben für die Beziehung zu Deutschland, auch zu Europa bedeuten, wenn wir dort jetzt wieder einen extrem rechten Präsidenten hätten?
Ich glaube, das muss man in erster Linie innenpolitisch aus polnischer Perspektive sehen, was passiert mit diesem Polen. Was auf dem Spiel steht, sind Gesetzesvorhaben, denn dort hat der polnische Präsident die Vetomacht und das schon immer wieder zur Debatte stehende sehr restriktive Abtreibungsgesetz liegt auf Eis, weil man eben ein Veto des noch amtierenden Präsidenten befürchtet und eben auch andere Fragen der Innenpolitik des Rechtsstaates in Polen, die stehen zur Disposition mit einem Präsidenten Nawrocki und das wirkt sich natürlich auch, also sozusagen die ganze Qualität der Demokratie in Polen ist davon abhängig und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar in den Beziehungen zu Deutschland. Ich glaube nicht, dass jetzt grundsätzlich dann die Kommunikation unterbrochen würde oder man sich in diesem Thema der deutsch-polnischen Beziehungen komplett davon entfernt. Aber natürlich dieser Multilateralismus, der eigentlich angestrebt ist, der sich jetzt auch in wieder einer Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks zeigt, die Orientierung eben zu anderen europäischen Partnern, das ist mit Trzaskowski sehr viel wahrscheinlicher als mit Nawrocki.
So ordnet Anja Hennig die Präsidentenstichwahl in Polen ein. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Die ARD-Infonacht.
Und wir blicken in die Schweiz. Nach dem verheerenden Gletscher- und Bergsturz am vergangenen Mittwoch hat sich die Gefahrenlage etwas entspannt. Der See hinter den Geröll- und Schlammmassen ist kleiner geworden. Das Wasser fließt langsam ab. Die Gefahr neuer Schuttlawinen oder gar Flutwellen sei derzeit gering, melden die zuständigen Behörden. Aber was nun? Das Dorf Blatten wurde von den Naturgewalten ausgelöscht. 300 Einwohnerinnen und Einwohner stehen vor dem Nichts. Mit ihnen bangen die Menschen im ganzen Lötschental um die Zukunft ihrer Heimat. Eine Reportage von Katrin Hondel aus dem Katastrophengebiet.
Morgen. Samstagvormittag in Wieler, dem Nachbardorf von Blatten. Strahlender Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf der Gasse zwischen den fürs Wallis typischen dunklen Holzhäusern. Und so freundlich sie grüßen, den Gesichtern der Menschen sind Schock und Schmerz über die unfassbare Katastrophe anzusehen. In ein Mikrofon sprechen wollen da viele verständlicherweise lieber nicht.
Ich bin nicht in der Lage dazu. bin von Platten, habe da alles verloren.
Jeden Tag kommt es länger, immer schlimmer, jeden Tag.
Vor einem Garagentor parken ein Jeep und ein kleiner Traktor. Was Bergbauer Anton Rieder aber gerade fehlt, ist der Hund.
Wo ist der Hund wieder? Der Hund ist hier. Jesse! Jesse! Der will die Sperrzone abgehauen.
Die Sperrzone, das ist die enorme Schutthalde, die beim Gletschersturz ins Tal gedonnert ist und das Nachbardorf Blatten ausgelöscht hat. Das matschige Feld aus Steinbrocken, Gletschereis und Schlamm ist nur ein paar Dutzend Meter entfernt. Aber Hündin Jessie hat die Rufe gehört, springt schwanzwedelnd in den Traktor. Und Bauer Anton Rieder erzählt.
Ich bin natürlich nicht direkt betroffen, weil ich nicht von Blatten bin und ich in meinem Haus noch leben kann. Ich bin nicht betroffen, ich habe nur Land verloren.
Aber Anton hat einen guten Freund verloren. Schafzüchter war er. Der Stall seiner gut 100 weißen Alpenschafe stand nur wenige hundert Meter entfernt von der vor dem Unglück evakuierten Gefahrenzone. Seit dem gigantischen Gletschersturz steht der Stall nicht mehr. Und Antons Freund ist verschwunden.
Da Schuldzuweisungen zu machen, waren sicher fehl am Platz, weil man es nicht erwarten konnte. So enorm, das konnte niemand erwarten. Er hatte null Chance. Ich glaube, es ist so schnell gegangen. Es hat geknallt, ein Luftdruck, der Schlamm. Ich glaube, er hat den Schlamm nicht erlebt. Der Luftdruck allein hat ihn schon getötet. Und jetzt muss ich gleich weinen.
Wir gehen nach drinnen in die große Lagergarage des Bauernhofs. Bei all der Trauer und dem Schmerz, sagt Anton, helfe jetzt vor allem die enorme Solidarität der Menschen im ganzen Lötschental.
Jeder hilft jedem. Dann ist alle für einen, einer für alle. Es ist eindeutig so. Man fragt nicht, wer es ist. Wenn die Leute da hinten raus müssen mit ihren Kühen, habe ich die gleich auf und frage nicht, von wem die Kühe oder so. Egal, wer es ist, wir nehmen die Kühe. Damit nicht gefragt.
Über der mehr als 2 Kilometer langen, schlammigen Geröllhalde im Katastrophengebiet kreisen permanent Hubschrauber. An langen Seilen transportieren sie entwurzelte Bäume aus dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat und der stetig kleiner wird, seit sich das Wasser des Bergflusses Lonza wieder einen Weg durch das Gemisch aus Fels, Eis und Schlamm gebahnt hat. Noch immer ist es zu gefährlich, das Gelände zu betreten, noch immer donnern immer wieder Felsstücke herunter. Einen Kilometer weiter talabwärts im Dorf Kippe sind Lukas Kalbermatten und seine Frau bei den Schwiegereltern untergekommen. Der Gletschersturz hat das Hotel der Familie in Blatten getroffen.
Ich war oben am Berg in Veritsalp, gleich gegenüber. Und wir haben wirklich geschaut, wo kommen jetzt die Eisabgänge, wo gehen die links oder rechts vom Damm. Immer wenn es auswärts ging, gut, das ist gut für die Häuser. Und plötzlich hat man so wie einen kleinen Film gesehen, der unter dem Gletscher rauskommt. Ich denke, es war Wasser, ich weiß auch nicht. Und dann war schon eine schwarze Wand. Schon das ganze Gestein, es ist nicht gerutscht, es ist fast nach vorne geflogen. Und dann das Tal hinunter. Und deshalb kamen diese riesigen Explosionen. Mein Auto stand in Weißendreher, 3 Kilometer entfernt. Das ist Abbruch, wir können es nicht mehr benutzen. Also die Gewalt, das ist unglaublich.
Lukas Kalbermatten spricht unglaublich gefasst und reflektiert über die brutale Zerstörung seiner Existenz.
Ja, ich denke, wie die meisten Menschen funktioniert man zu Beginn. Es gibt einige, die in Schockstarre fallen, die anderen funktionieren. Bei mir war es so, weil ich doch gewisse Ziele hatte. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ich habe 15 Mitarbeiter in meinem Hotel. Und gestern war dann der erste Tag, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt kommen die Emotionen, jetzt habe ich Zeit für Emotionen.
Lukas Kalbermatten ist 55. In Blatten war er nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, er war dort auch für viele Jahre Gemeindepräsident und hat die Begeisterung für seine Heimat bei Dorfführungen mit den touristischen Gästen geteilt.
Geschichte, die Gebäude, aber auch warum wir anders sind als die Städter. Der Charakter, wie das entstanden ist. Das ist alles weg. Einen Ankerpunkt habe ich, das Burgerhaus. Aber das alte Gemeindehaus, das steht noch. Es ist zwar bis zum Dach im Schutt, aber man sieht, dass es noch steht. Und ich denke, das könnte für uns so ein Ankerpunkt sein, wo wir mit dem neuen Blatten anfangen. Wieder ein bisschen was aufbauen.
Matthias Bellwald, der jetzige Bürgermeister von Blatten, hat bereits am Abend nach dem vernichtenden Gletschersturz den Wiederaufbau des Dorfs angekündigt. Erste Pläne für ein neues Blatten sollen schon Mitte Juni vorgestellt werden. Lukas Kalbermatten nennt den Wiederaufbau von Blatten eine gigantische Herausforderung und Geduldsprobe für das gesamte Lötschental und seine 1500 Einwohnerinnen und Einwohner.
Schaffen wir das als Lötschental, das zu meistern, oder? Jetzt ist die Totalität riesig. Wie ist die in 2 Jahren? Es ist für mich ein Riesenexperiment und deshalb bin ich wirklich dafür, dass wir das große Ganze sehen, aber jetzt Schritt
für Schritt für Schritt gehen.
Der erste Schritt sei nun, im Lötschental dauerhaft Wohnungen zu finden für die Menschen aus Blatten. Genügend Raum gebe es nur in den vielen Ferienwohnungen. Da hoffe er, dass die Besitzer bereit sein werden, auf mehrere Jahre an Einheimische zu vermieten. Denn wenn Familien mit Kindern gezwungen sein sollten, wegzuziehen, sagt er, dann werde es schwierig fürs Lötschental.
Wir haben eine kleine Schule und wenn jetzt natürlich 10 Schulkinder nicht mehr da wären, könnte das ein Problem geben für die Schule. Und man sagt ja so, ein Dorf ohne Schule hat ein Problem, oder?
Zwischen Hoffnung und Ohnmacht, die Bewohner des Lötschentals nach dem Gletscherstolz.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin. Erst Amiri, dann Bissek, nun Jonathan Burkhardt. Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung auf das Final Four in der Nations League den nächsten Ausfall hinnehmen. Der Mainzer Burkhardt hat sich beim Training in Herzogenaurach an der Ferse verletzt. Bis jetzt hat Nagelsmann nur Abwehrspieler Thilo Kehrer nachnominiert. Seine Nationalmannschaft spielt am Mittwoch im Halbfinale in München gegen Portugal. Im zweiten Halbfinale trifft Spanien auf Frankreich. Und in Spanien hat Formel-1-Pilot Oscar Piastri einen erfolgreichen Tag erlebt. Der Australier hat das Rennen in Barcelona gewonnen. Jens Gideon.
Der 5. Saisonsieg verschafft Oscar Piastri ein bisschen Luft im Titelzweikampf mit seinem McLaren-Teamkollegen. Der Australier hat in der Gesamtwertung jetzt 10 Punkte Vorsprung auf den in Barcelona zweitplatzierten Monaco-Sieger Lando Norris. Beide konnten sich mit dem 3. Doppelerfolg der Orangenen aber jetzt deutlich vom einzig echten Verfolger Max Verstappen absetzen. Der Niederländer im Red Bull wurde in Barcelona für ungestüme Manöver bestraft und ins Mittelfeld durchgereicht. Unter anderem das hat einen Achtungserfolg von Sauberpilot Nico Hülkenberg möglich gemacht. Der Deutsche ist am Ende nur knapp am Podium vorbeigefahren.
Einen ungewöhnlichen Erfolg, den hat Reiter André Thieme beim deutschen Springderby in Kleinflottbek gefeiert. Mehr dazu von Jörg Tegelhütter aus Hamburg.
Dass das deutsche Springderby schon vor dem Schlussreiter im Stechen entschieden ist, hat es in der über 100-jährigen Turniergeschichte so auch noch nicht gegeben. Mit André Thieme und Esteban Benítez Weihe hatten zwei Reiter in dem über 1200 Meter langen Normalparcours mit Nullrunden geglänzt. Doch als Thieme dann als Zweiter in Stechen ritt, war der Spanier disqualifiziert, weil er zuvor eine Wendemarke übersehen hatte. Selbst für den Sieger André Thieme eine schier unglaubliche Geschichte.
Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich hatte mir nun den großen Strategieplan zurechtgelegt, flott und den Fehler in Kauf nehmen, Hauptsache schneller sein. Aber als der Stadionsprecher dann gesagt hat, er ist ausgeschieden, weil er die Wendemarke nicht genommen hat, war eine Menge Sachen los in meinem Kopf, aber Paul hat mich nicht im Stich gelassen.
Thieme reichte mit seinem Wallach sogar eine Runde mit 2 Abwürfen und zum 4. Mal in Kleinflottbek zu triumphieren. Dafür bekam er das blaue Band und 30.000 Euro Siegprämie. Der Spanier trotz seines Missgeschickes jede Menge Applaus von den über 20.000 Zuschauern.
Timo Boll hat in seiner langen Tischtenniskarriere auch schon vor solchen Kulissen gespielt. Sein letzter internationaler Auftritt ist allerdings mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Boll hat mit Borussia Düsseldorf das Champions-League-Finale beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3 verloren.
Im Moment fällt es einem schon schwer, dann auch aufzuhören. Da wird man schon ein bisschen wehmütig. Als Perfektionist ärgert mich sowas dann auch, weil das wäre mir früher mit Sicherheit nicht passiert. Und dieser innere Frust, das kam halt jetzt relativ häufig vor. Und deshalb ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung für mich, Adieu zu sagen. Auch wenn ich Tischtennis für immer irgendwo in meinem Herzen tragen werde.
In 2 Wochen wird Timo Boll dann seine Karriere mit dem Bundesliga-Finale in Frankfurt beenden. Das Ganze 27 Jahre nach seinem ersten deutschen Meistertitel. Der deutsche Meistertitel, diesem Ziel sind die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder ein Stück näher gekommen. Sie haben am drittletzten Spieltag mit 35:20 in Stuttgart gewonnen und sind Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Magdeburg, der sich knapp mit 31:29 in Lemgo durchgesetzt hat. 2 Punkte hinter den Füchsen liegt die MT Melsung auf dem 3. Tabellenplatz. Das Ganze nach einem knappen 26:25 Sieg gegen Eisenach. Und zum Schluss noch eine beeindruckende Ausdauerleistung. Top-Triathletin Laura Philipp hat in Hamburg im Duell der beiden schnellsten Ironman-Frauen die Britin Katrina Matthews besiegt. Die 38-Jährige aus Heidelberg ist bei strömenden Regen als Erste ins Ziel gekommen und hat sich EM-Gold gesichert. Das Ganze nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 178 Kilometern Radfahren und einem Marathon. Und der war auch in Hamburg exakt 42,195 Kilometer lang.
So wie immer, das war der Sport mit Michael Augustin. Sie hören die ARD-Infonacht in der Nacht von Sonntag auf Montag. Hier folgen nun die Nachrichten in einer halben Minute, dann ist es 23.30 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liegt der liberale Kandidat Trzaskowski knapp vor dem rechtskonservativen Nawrocki. Ersten Prognosen zufolge entfielen 50,3% der Stimmen auf den Politiker der liberal-konservativen Bürgerkoalition. Aus Warschau Martin Adam.
Karol Nawrocki, der für die rechtspopulistische Peace-Partei angetreten war, erhielt entsprechend 49,7%. Der Abstand ist so gering, dass er im Fehlerrahmen der Umfrage liegt. Damit ist am Sonntagabend noch nicht klar, wer die polnische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trzaskowski erklärte sich dennoch bereits zum Sieger. Nawrocki sagte auf seiner Wahlparty, er sei sicher, die Wahl noch zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,8% knapp 5% über der letzten Präsidentschaftswahl 2020.
Nach dem Feuer im Marienkrankenhaus in Hamburg ist ein Verdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 72 Jahre alten Patienten. Nach Zeugenaussagen habe er das Feuer in der vergangenen Nacht mit Absicht gelegt. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Patienten ums Leben gekommen und mehr als 30 verletzt worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat der russischen Luftwaffe mit Drohnenangriffen offenbar einen empfindlichen Schlag zugesetzt. Etwa 40 Kampfjets sollen zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.
Bundeskanzler Merz hat in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanyahu auf mehr Hilfslieferungen für den Gazastreifen gedrängt. Der Kanzler habe betont, dass umgehend ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen und eine sichere Verteilung an Zivilisten gewährleistet werden müsse, erklärte ein Regierungssprecher. Zugleich habe Merz den Terror der Hamas verurteilt und unterstrichen, dass die Sicherheit und das Existenzrecht Israels Teil deutscher Staatsräson seien. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden Schauer oder Gewitter, sonst überwiegend trocken und bewölkt, bei 16 bis 8 Grad. Am Tage in Süddeutschland und von Nordwesten her Schauer oder Gewitter, sonst wechselhaft mit Wolken und Sonne und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag im Süden Schauer und Gewitter, sonst meist heiter, 19 bis 26 Grad. Am Mittwoch wechselnd bewölkt, zeitweise unwetterartige Schauer oder Gewitter, 17 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Hamburg Richtung Bremen ist zwischen Hittfeld und Dibbersen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A28 Leer Richtung Oldenburg ist zwischen Leer Ost und Vilsum gesperrt. Und die A67 Darmstadt-Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war's vom Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Philipp Kaver, guten Abend. Als Bürgermeister von Kiew trägt Vitali Klitschko die Verantwortung für eine Stadt im Ausnahmezustand. Heute wurde der Bürgermeister von Kiew in der Frankfurter Paulskirche mit dem Franz Werfel Menschenrechtspreis 2025 geehrt für seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Die Laudatio hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gehalten. Frank Angermund mit Eindrücken von der Preisverleihung.
Vitali Klitschko ist eine echte Erscheinung. Als der 2,1 Meter Mann im dunkelblauen Anzug in die Frankfurter Paulskirche schreitet, überragt er alle anderen Politiker und Ehrengäste. Der ehemalige Boxweltmeister erhält den Franz Werfel Menschenrechtspreis von der Stiftung Zentrum gegen Vertreibung. In der Begründung heißt es, für seinen unermüdlichen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Für Klitschko ist der Preis aus einem anderen Grund wichtig.
Das ist eine Gelegenheit, noch einmal Aufmerksamkeit zum Ukraine bringen, noch einmal über Zukunft zu sprechen. Nicht die ukrainische Zukunft, auch Zukunft Europas, weil Ukraine gehört an Europa.
Vitali Klitschko ist Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, einer Stadt im Krieg. Und auch wenn er zwischendurch mal lächelt, wirkt sein Gesicht meist angespannt und ernst. Er verlasse Kiew nur selten, weil die Stadt jederzeit angegriffen werden könnte. Und die Menschen in der Metropole würden in solch einem Fall nicht verstehen, warum ihr Bürgermeister im Ausland ist. Dennoch nutzt er die Gelegenheit, um sich mehrmals für die deutsche Unterstützung im Ukraine-Krieg zu bedanken.
Wie alle Ukrainer glaube ich an unsere gemeinsame europäische Zukunft, in deren Mittelpunkt der Menschen steht, seine Freiheit, seine Rechte. Vor allem das Recht auf ein friedliches und sicheres Leben.
Ohne die deutsche Unterstützung im Kampf gegen Russland könne die Ukraine nicht überleben, sagt Vitali Klitschko. Doch die Ukraine verteidige nicht nur sich selbst, sondern auch Frieden und Freiheit in Europa. Das sieht auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius so und sichert der Ukraine auch unter der neuen Regierung Unterstützung zu.
Denn es ist kein Konflikt zwischen zwei Ländern, die sich über irgendetwas streiten oder unterschiedliche Auffassungen sind. Es ist eine Invasion, ein Angriff, ein Besetzungskrieg. Nichts anderes trifft es auf den Punkt, meine Damen und Herren.
Russlands Präsident Wladimir Putin könnte diesen Angriffskrieg sofort mit einem Befehl beenden, sagt Pistorius. Und Vitali Klitschko ergänzt, dass der Autokrat Putin es nicht ertragen habe, dass die Ukraine sich auf den Weg gemacht hatte, ein demokratisches, europäisches Land mit Menschenrechten zu werden.
Putin sagt, ich erlaube euch nicht, ihr seid immer gewesen und bleiben ein Teil von russischer Imperie.
Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef möchte nicht mit seinem ukrainischen Amtskollegen tauschen. Die mehr als dreijährige permanente Bedrohung Kiews sei ein Horroralltag, sagt er. Ständig gäbe es die Gefahr, dass Russland mit Raketen oder Drohnen angreifen würde und die Bürger Kiews sich in den U-Bahn-Tunneln verstecken müssten.
Dass sie ihre Bürger immer wieder trösten und aufmuntern. Dass sie all diese Schläge wegstecken und unentwegt weitermachen. Dass sie nicht aufgeben, sondern für ihre Stadt, für ihre Menschen, für eine freie Ukraine kämpfen. Das ist eine ganz außerordentliche, eine höchst bewundernswerte Leistung.
Für die Vitali Klitschko zu Recht den Franz-Werfel-Preis für Menschenrechte erhalte. Beim Verlassen der Frankfurter Paulskirche gibt es noch ein paar wenige Selfies mit dem ukrainischen Politiker. Vorher sagt Vitali Klitschko noch in die Mikrofone, dass er hoffe, dass die Friedensverhandlungen noch in diesem Jahr eine diplomatische Lösung bringen werden. Aber nicht um jeden Preis.
Wirtschaft.
Italien ist Ziel vieler Menschen, die nach Europa gelangen wollen. Gleichzeitig ist die Zahl der italienischen Staatsbürger, die das Land verlassen, zuletzt wieder deutlich gestiegen. Vor allem die Möglichkeit, im Ausland besser zu verdienen, motiviert Italienerinnen und Italiener zur Auswanderung. Für die einheimische Wirtschaft ein großes Problem, wie Nikolaus Nützel berichtet.
Ich hatte viele mit meiner Familie ein bisschen Diskussion, warum kommst du nicht wieder? Meine Mama wollte mich wieder.
Die Italienerin Giovanna Leoni lebt nach Stationen in Großbritannien und den USA mittlerweile in Deutschland. Sie arbeitet bei einem kleinen Pharmaunternehmen, das eng mit der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität kooperiert. Studiert hat sie dort, wo sie auch geboren ist, in Norditalien. Dort auch zu arbeiten sei für sie aber wenig attraktiv, sagt die 45-Jährige. Die Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln, seien nicht so gut wie in Deutschland und die Gehälter seien niedriger. Auch in der Metropole Mailand, wo es grundsätzlich Jobs für sie geben könnte.
Diese Realität ist nicht so gut, leider, weil es gibt viele Pharma-Companies in Milan, ja, in Mailand, ja, aber es ist schwierig.
Giovanna Leoni ist beispielhaft für eine Entwicklung, die italienischen Wirtschaftsfachleuten und Politikern zunehmend Sorgen bereitet. Italien ist weiterhin ein Auswanderungsland. Zwar nicht annähernd im gleichen Ausmaß wie Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts, als Millionen Menschen das Land verließen, aber die Kurve zeigt nach oben.
Nach der offiziellen Statistik ist die Zahl der Auswanderer vergangenes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen, auf 156.000. Der Chef der italienischen Nationalbank, Fabio Panetta, findet vor allem eines besorgniserregend.
Hanno lasciato il paese, soprattutto i laureati.
Vor allem Menschen mit Hochschulabschluss verlassen das Land, weil sie anderswo besser verdienen und besser Karriere machen können. Dieser Exodus schwächt das Arbeitskräftepotenzial unseres Landes, das traditionell mit einem geringen Bildungsniveau zu kämpfen hat. Die offiziellen Statistiken bestätigen, von denen, die Italien den Rücken kehren, haben überdurchschnittlich viele einen Hochschulabschluss. In der öffentlichen Diskussion kursiert das Schlagwort Fuga dei Cervelli, wörtlich übersetzt Flucht der Gehirne. Im Deutschen wird oft eher das englische Wortpaar Brain Drain verwendet. Der Ökonom Lorenzo Di Lenna von der Wirtschaftsstiftung Fondazione Nordest hat untersucht, welche Qualifikation Zuwanderer haben, die nach Italien kommen, etwa aus asiatischen Ländern wie Bangladesch oder Pakistan oder auch aus Albanien und Rumänien. Viele von ihnen könnten, was die Ausbildung angeht, nicht mit denen mithalten, die das Land verlassen, stellt der Wirtschaftswissenschaftler fest. Sie haben keine Qualifikation, die sich mit der unserer jungen Leute vergleichen lässt. Deshalb gibt es keine Brain Circulation. Das ist ein etwas grober Fachbegriff, also sozusagen keinen Austausch der Gehirne. Auch nicht in den erfolgreichsten Regionen Italiens. Das sieht auch Giovanna Leoni so. Sie steht zwar zu ihrer Entscheidung, lieber in Deutschland zu leben, aber wenn viele Italienerinnen und Italiener eine solche Entscheidung treffen, sei das für ihr Heimatland ein Problem, räumt sie ein.
Absolut. Deswegen, ich glaube, dass Politik jetzt versteht das Problem und macht es etwas einfacher und dann Steuer reduziert und dann probiert zu helfen, dass die Leute zurück nach Italien gehen.
Das Interview.
Forschende beobachten schon lange gravierende Klimaveränderungen auf der Erde und sie beschreiben die Folgen. Starkregen, Dürrephasen, Eisschmelze und Hitzewellen. Nun hat die Weltwetterorganisation ihre Prognose bis 2029 vorgelegt und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass mindestens ein Jahr in diesem Zeitraum noch wärmer wird als das Hitzerekordjahr 2024. Doch wie gut sind wir darauf vorbereitet und halten zum Beispiel unsere Häuser mit den Klimaveränderungen Schritt? Darüber hat mein Kollege Sven Kochale vom MDR mit Peggy Freudenberg gesprochen. Sie ist Professorin für Bauingenieurswesen und Expertin für klimagerechtes Bauen an der Internationalen Hochschule Leipzig. Er wollte zuerst von ihr wissen, wie sich Wetterextreme schon jetzt auf Gebäude auswirken.
Die Auswirkungen sind ziemlich vielfältig. Also in Bezug auf die Unwetter ist es so, dass wir dort vor allem wirtschaftliche Schäden zu verzeichnen haben. Das heißt also Schäden in Milliardenhöhe, die aber in der Regel auch versichert sind. Also im Flutjahr 2021 waren das 7 Milliarden Euro. Und in den übrigen Bereichen, also besonders in den klimatischen Veränderungen, ist das ein stiller Wandel, der sich dort vollzieht. Ein schlafender Riese in Bezug auf die Überhitzung der Innenstädte. Und der geht mit erheblichen Leistungseinbußen einher und auch mit einer großen Anzahl von Todesfällen, die auf Hitze zurückzuführen sind. Das sind mehrere tausend Todesopfer, also eine Zahl, die deutlich auch die Verkehrstoten zum Beispiel überschreitet, die wir in Deutschland hätten pro Jahr.
Was genau verstehen Sie unter Überhitzung der Städte?
Mit Überhitzung der Städte meinen wir Temperaturniveaus, die über das hinausgehen, was der Körper ausgleichen kann. Und das findet natürlich im Außenraum in Städten genauso statt wie auch in den Gebäuden. Das heißt, wir können dort in Bezug auf das städtische Mikroklima viele Hebel ansetzen und auch in Bezug auf die Gestaltung unserer Gebäude. Und über das Maß hinausgehend, was man ertragen kann, bedeutet, ganz grob gesagt, alles, was permanente Temperaturen über 25 Grad sind, das führt zu Veränderungen in der Leistungsfähigkeit und auch in der Belastung des Körpers.
Können Sie uns mal beschreiben, wo Sie jetzt gerade sitzen? Also wir hören im Hintergrund relativ viel Straßenlärm zum Beispiel. Es wirkt sehr hallig. Ist das ein Altbau oder wie würden Sie das beschreiben?
Nein. Das Gebäude, in dem ich hier sitze, das ist das Listhaus in Leipzig und das stammt circa aus dem Jahr 2000. Hier haben wir eine Skelettkonstruktion, keine massiven Wände damit, einen aufgeständerten Fußboden, damit auch keine decken Speichermassen, die wir nutzen könnten als Ausgleichswirkung. Wir haben eine abgehängte Decke zusätzlich. Wir haben eine Pfostenriegelkonstruktion als Fassade, vollständig verglast. Außen zwar ein Sonnenschutz, aber der ist nicht immer aktiv, denn jeder Sonnenschutz hat eine Windschutz- oder eine Witterungsschutzstellung. Das heißt, wenn zu hohe Windgeschwindigkeiten herrschen oder es gibt Hagel oder Starkregen, dann fährt es hoch, sodass ich also oft nicht nur leide unter der Hitze, die hier im Raum vorhanden ist, sondern auch unter Blendung.
Ich ahne, Sie fühlen sich gar nicht so wohl dort. Ist es das Gegenteil von dem, was Sie unter klimagerechten Bauen verstehen oder empfehlen würden?
Das ist genau das Gegenteil. Gerade auch in Bezug auf die zukünftigen Änderungen des Klimas ist das nicht das, was ich mir wünschen würde, weil es eben jetzt schon viele Nachteile in der Nutzung mit sich bringt und nicht mehr auf den Menschen zugeschnitten ist und dessen Bedürfnisse eben auch im Arbeitsleben. Hier ist zwar dem Umstand Rechnung getragen, dass Ausblick wichtig ist und dass auch die Tageslichtverhältnisse im Raum gut sein sollten, aber die Nutzung sieht dann doch anders aus, denn in der meisten Zeit ist während des Sommers der Sonnenschutz komplett unten, insofern das geht, wenn die Windgeschwindigkeiten eben nicht zu hoch sind. Damit habe ich weder eine gute Tageslichtversorgung bzw. auch einen Ausblick noch eine sommerliche Raumklimastabilität. Und genau das wurde in älteren Gebäuden, auch gerade in traditionellen Bauweisen, viel stärker berücksichtigt, als das heute der Fall ist.
Das Einfachste wäre wahrscheinlich, eine Klimaanlage zu installieren.
Das möchte man meinen, aber das ist natürlich etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wir sehen das jetzt schon, also der Absatz mobiler Klimageräte, der ist ganz drastisch in die Höhe geschnellt mit den vergangenen Sommern, in denen die Menschen klar erkannt haben, dass das eine Lösungsoption wäre. Aber wir unterwandern damit die mühsam erreichten CO2-Einsparungen im Gebäudesektor, die wir uns mit dem Gebäudeenergiegesetz bzw. dessen Vorgänger der Energieeinsparverordnung und dem energiesparenden Bauen als Ganzes hart erarbeitet haben. Und hinzu kommt der Fakt, dass wenn wir diese Klimageräte installieren, ob es nun solche mobilen Geräte sind oder ob das fest installierte Anlagen sind, das führt in jedem Fall dazu, dass die Abwärmemengen in der Innenstadt noch zunehmen und wir damit eine weitere Verstärkung der Hitzeinsel-Effekte, also der Wärmeinsel-Effekte in den Städten provozieren.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell über klimagerechtes Bauen in Zeiten von Hitzephasen mit Peggy Freudenberg. Sie ist Professorin für Bauingenieurwesen und Expertin für klimagerechtes Bauen an der Internationalen Hochschule Leipzig. Wie würden Sie denn anfangen, dann zu bauen? Mal angenommen, Sie wären eine Wohnungsgesellschaft oder auch ein privater Bauherr. Wenig Glas, welche Rolle spielen die Wände dabei? Was ist mit den Grundrissen? Wie müsste das Zusammenspiel da aussehen, um sich für die Hitzewellen zu wappnen?
Ich glaube, dass ich in dem ersten Schritt mit dem Mikroklima anfangen würde. Denn dort haben wir eine große Stellschraube für den sommerlichen Wärmeschutz, insbesondere in verdichteten Bereichen, also in Städten. Wir sollten uns in dem ersten Schritt darüber Gedanken machen, wie können wir die Außenräume gut gestalten. Denn wenn wir beispielsweise große Bäume im Außenraum haben und es handelt sich um niedrige Gebäude, dann kann man damit gerade im Sommer, also wenn es Laubbäume sind, auch eine erhebliche Verschattung bewirken.
Also den Baum immer gleich mitdenken oder gleich mehrere Bäume?
Ja, die Bäume gleich mitdenken, die also Beschattung und auch Verdunstungskühlung mit sich bringen. Wir können auch Fassadenbegrünung vorsehen, wir können Dachbegrünung vorsehen, Wasserflächen. All das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, um ein Gebäude für den Sommerfall resilienter zu machen.
Beobachten Sie denn in Ihrer Arbeit, dass solche Konzepte jetzt stärker nachgefragt werden, dass der Bedarf da ist, zu fragen, was ist sinnvoll angesichts dieser Klimaveränderungen?
Ja, also wir können ganz klar sagen, dass der Bedarf an Bewertungen dieses klimatischen Gebäudeverhaltens zugenommen hat, dass Simulationsverfahren immer stärker in den Ingenieursalltag hineinkommen, weil sie besser sind. Sie sind einfach viel leistungsfähiger und können diese Dynamik auch im städtebaulichen Umfeld abdecken. Und im besten Fall können wir mit einer guten Planung dafür sorgen, dass sowohl die Klimastabilität im Sommer gegeben ist, als auch ein geringer Energiebedarf im Winter. Aber wir müssen dort immer im Blick behalten, dass uns das einen Mehraufwand in der Planung kostet. den wir dann in der Nutzungsphase wieder abschöpfen können. Das heißt, dann profitieren wir von diesem Mehraufwand.
Das heißt, jetzt wird es erstmal teurer, aber auf lange Frist, 10, 20 Jahre, kommt man doch günstiger bei weg. Wie offen sind denn Bauherren für solche Argumente?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Bauherren, denen das nicht so wichtig ist und die eher kurzfristig denken. Und dann gibt es natürlich auch Bauherren, die das Ganze etwas langfristiger angehen. Es ist natürlich nicht alleine die nationale Dimension dabei zu betrachten, sondern auch die europäische, also die European Buildings Directive, die sorgt auch dafür, dass wir immer wieder neue Impulse bekommen, die dahin gehen, dass wir langfristiger über das nachdenken, was wir bauen, also dass wir Aspekte wie die Nachhaltigkeitsbewertung stärker mit hineinnehmen. Dort gibt es tatsächlich auch Pioniere, die diese Gedanken gern über das Maß hinaus, was gefordert ist, umsetzen wollen.
In Metropolen ist ein klarer Trend zu erkennen. Also wenn ich mal an Paris denke oder Barcelona, dort werden ganze Viertel komplett umgestaltet. Dort wird der Autoverkehr verbannt, da werden Bäume gepflanzt, da wird Verschattung eingerichtet, Trinkwasserbrunnen entstehen. Auch in Mitteldeutschland gibt es ja Überlegungen, zentrale Plätze wie in Jena zum Beispiel oder in Halle umzubauen und widerstandsfähiger zu machen gegen Hitzewellen. Was raten Sie bei solchen Großprojekten?
Ich denke, dass genau dort der Hitzeschutz ansetzen muss. Denn in den letzten Jahrzehnten wurde dort einiges falsch gemacht. Wir haben einen Rückgang von Grünflächen in den großen Städten zu verzeichnen, eine Zunahme der Versiegelungsflächen. Die Städte werden dichter, die Wärmelasten werden größer. All das sollte man durch einen schlauen Städtebau natürlich wieder ausgleichen, langfristig. Dazu gehört aber auch das größere Denken in Bezug auf das Stadtklima, dass beispielsweise wieder Frischluftschneisen auch geschaffen werden, also Grünstreifen, die aus dem Umfeld der Städte bis in die Zentren reichen und damit also die Kaltluftströme, die so wichtig sind für die Entlastung im Sommer, auch ermöglichen.
Das war Peggy Freudenberg, Professorin für Bauingenieurwesen, im Gespräch mit Sven Kochale vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Kultur.
Am 6. Juni jährt sich der Geburtstag von Thomas Mann zum 150. Mal. Eigentlich scheint über Thomas Mann alles gesagt, doch manche Fragen bleiben bis heute offen. In dem Roman »Ein tadelloses Glück« spürt der Autor Heinrich Brilleur dem jungen Thomas Mann nach, seinem Ringen mit der eigenen Identität und dem Preis seines Erfolgs. Den Roman von Brilleur gibt es auch als Hörbuch und das stellt Helen Roth uns jetzt vor.
Er liegt angezogen auf dem Bett, bereit ins Palais Pringsheim zu fahren und verschläft einen der wichtigsten Momente seines noch jungen Lebens, die Verlobung mit Katja. So hart, so penibel hat der junge Romancier darauf hingearbeitet, die Münchner Millionärstochter für sich zu gewinnen, dabei unzählige Körbe von der klugen wie selbstsicheren Frau eingesteckt und nun scheint alles für die Katz. Diese Szene, für das Hörbuch überzeugend interpretiert von Schauspieler Hans Zischler, steht sinnbildlich für das Dilemma eines Mannes, der das Glück sucht und zugleich vor sich selbst davonläuft.
Wie oft hat er sich diesen Augenblick ausgemalt? Ein erstes Wiedersehen seit Monaten. Noch einmal das perlblasse Gesichtchen, ihre dunklen, redenden Augen, schwarz wie Teer, dazu ihre Stimme tiefer, als man denken könnte, und so rau. Und all das nun für immer.
Nun ja, Alfred Pringsheim, Mathematikprofessor und Kunstmäzen, war nicht allzu begeistert von der Wahl seiner einzigen Tochter. Doch trotz kleiner Zweifel war sich Thomas sicher. Als angehender Dichterfürst konnte er dem Familienpatriarchen gerade recht sein. Heinrich Brilleurs Roman »Ein tadelloses Glück« widmet sich den jungen Jahren von Thomas Mann. Den Jahren vor dem Ruhm, vor dem Nobelpreis. Im Zentrum steht sein Werben um Katja Pringsheim, eine Verbindung, die ihm Ordnung, gesellschaftliche Anerkennung und Sicherheit geben soll und wird. Brilleur zeigt beinahe rührend Manns ehrliche Zuneigung, ja sogar Bewunderung für Katja. Sie verkommt nicht zur Statistin, sondern wird als selbstbewusste junge Frau gezeichnet, die gängige Rollenbilder in Frage stellt. Gleichzeitig legt Brilleur eine Beziehung offen, die geprägt ist von Verstellung, Selbstverleugnung und innere Einsamkeit.
Er konnte sich seiner Braut nicht vollständig offenbaren, ihr nicht zeigen, wer er hinter der Maske des Bürgers sonst noch war.
Hinter der Maske verbarg Thomas Mann nicht nur sein Ring mit der Münchner Bohème, die dem Norddeutschen oft zu zügellos und ungehemmt auftrat. Vielmehr versteckte er hinter ihr sein wahres sexuelles Verlangen. Brilleur spart nicht aus, dass Thomas Mann zeitlebens homosexuelles Begehren empfand und es nur literarisch auslebte. Etwa in der Figur des Gustav von Aschenbach aus der Novelle »Der Tod in Venedig« oder im Tagebuch. Roman und Hörbuch legen anhand der Verdichtung biografischer Quellen nachvollziehbar offen, wie früh und akribisch Thomas Mann versuchte, seine homosexuellen Neigungen zu unterdrücken. Auch oder gerade weil die Versuchung in Gestalt seines Schulfreundes Otto unmittelbar in seiner Nähe war. Heinrich Brilleurs Text, wenn auch so lebendig und anschaulich wie ein Roman geschrieben, bleibt nah an den Quellen. Ist aber kein klassischer Essay, sondern ein Sachroman, wie er selbst sagt. Und Hans Zischler liest ihn hier mit großer Präzision. Seine Stimme ruhig, abgewogen, mit feiner Ironie. Nie wird er zu sentimental, nie plakativ. Zischler bringt, trotz warmem Brustton, jene analytische Klarheit in der Betonung der Worte mit, die sich äußerst stimmig zu Thomas Manns leicht dünkel bis dandyhaftem Gebaren im Roman verhält. Ein tadelloses Glück ist ein leises, aber eindrücklich interpretiertes Hörbuch über Selbstinszenierung, Liebe und Lüge. Es zeigt, die Beziehung von Katja und Thomas Mann war nicht nur Schutzschild, sie war auch Bühne. Und das Glück, das beide darin fanden, war vielleicht nicht vollkommen ehrlich, aber immerhin tadellos.
Helen Roth über Ein tadelloses Glück, das Hörbuch zum gleichnamigen Roman von Heinrich Brilleur, erschienen bei der Audio Verlag.
Standpunkte.
Für die Menschen im Gazastreifen schwindet mehr und mehr die Hoffnung. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sind wieder festgefahren. Die Terrororganisation stellt weitere Bedingungen zum zuletzt diskutierten Vorschlag. Und trotz des wachsenden Drucks auf Israel kommt noch immer viel zu wenig Hilfe an bei den Hungernden. Zuletzt gab es Vorwürfe, das Militär habe in einem Verteilzentrum auf Zivilisten geschossen. Die Taz aus Berlin kritisiert Israels Vorgehen und die spärliche Hilfe.
Direkt an der Grenze wartet eine UN-Infrastruktur mit fähigen Helfern. Sie wissen genau, wie man Bedürftige erreicht, ohne dass eine Kriegspartei profitiert. Dass sie das nicht dürfen, ist eine politische Entscheidung, für die es nur zwei denkbare Gründe gibt. Entweder Israel ist die unfähigste Nation der Welt, dann sollte das dringend wer anderes machen. Oder Israel macht es bewusst, dann bleibt nur der Schluss, dass das Überleben der Palästinenser gar nicht gewollt ist. Dummheit oder Völkermord? Hoffentlich gibt es in Israel noch einen Blick für einen dritten, menschlichen Weg.
Das Straubinger Tagblatt ist dafür, den Druck auf Israel zu verstärken. Denn einen Waffenstillstand sieht die Zeitung in weiter Ferne.
Es ist offensichtlich, dass an einer Fortsetzung des Krieges den Anführern auf beiden Seiten gelegen ist. Ein Ausweg wird erst zu finden sein, wenn die israelische Regierung und die Hamas-Führung ihn wirklich gehen wollen. Das jedoch zeichnet sich nicht ab. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung ihre Israel-Politik überdenkt.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg rätselt dagegen, was Kanzler Merz dazu gebracht hat, Israel mit möglichen Konsequenzen zu drohen.
Die Vermutung liegt nahe, dass es Opportunismus war. Opportunismus ist der politische Grundcharakter des Friedrich Merz. Glasklar ist dagegen, was die Wende bewirkt. Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israel-Kritik darf für sich nun den Segen des Kanzlers in Anspruch nehmen. Genozidträumer, die From the River to the Sea-Typen, die auch gern deutsche Polizisten verdreschen, werden sich bestärkt fühlen. In islamistischen Kreisen wird Merz als nützlicher Idiot gelten, der sich schützend vor einer Organisation stellt, die Teil der großen anti-westlichen islamischen Koalition ist.
Die Nahostpolitik wird wohl auch ein Thema sein, wenn Kanzler Merz kommende Woche nach Washington reist. Der Kölner Stadtanzeiger sieht den Besuch bei US-Präsident Trump als große Herausforderung für Merz.
Es geht darum, sich vom autoritären Kurs Trumps deutlich abzusetzen, ohne ihn im Konflikt mit Russland oder im Zollstreit zu Handlungen zu bewegen, die die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen massiv beeinträchtigen würden. Das ist zumal angesichts der Wankelmütigkeit des US-Präsidenten fast ein Ding der Unmöglichkeit. Der deutschen Außenpolitik bleibt bis auf Weiteres nichts anderes übrig, als einer Illusion zu folgen. Sie muss so tun, als wäre dieses Trump-Amerika noch ein Verbündeter, wohl wissend, dass es, zumindest was gemeinsame demokratische Überzeugungen angeht, keiner mehr ist.
Der Tagesspiegel aus Berlin meint, der Besuch werde Deutschlands Rolle neu vermessen. Auf dem Papier sei Merz gut auf das erste Zusammentreffen mit Trump vorbereitet.
Deutschland, für den US-Präsidenten lange das Sinnbild sicherheitspolitischen Schmarotzertums schlechthin, will nun sehr viel mehr in die eigene Verteidigung investieren. Die Amerikaner haben es auch gern gehört, dass Merz die Bundeswehr zur größten konventionellen Streitmacht in Europa ausbauen will. Sicherheits- wie wirtschaftspolitisch hängt viel davon ab, dass Merz nun eine wenigstens halbwegs belastbare Arbeitsbeziehung mit dem so unberechenbaren US-Präsidenten aufbauen kann, so gut es eben mit Trump geht.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Simone Kienzler.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich wie erwartet ein enges Rennen ab. Hochrechnungen vom späten Abend sahen den von der nationalistischen Peace-Partei unterstützten Kandidaten Nawrocki mit 50,7% der Stimmen vorn. In ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale hatte noch der Kandidat der proeuropäischen Regierung Trzaskowski mit 50,3% geführt. Das endgültige Ergebnis wird frühestens am Morgen erwartet. Die Feuerwehr ist am Abend zu einem Großbrand nach Berlin-Marzahn ausgerückt. Es brennt offenbar auf einem Gewerbegelände am Pyramidenring nahe der Landsberger Allee. Mindestens 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Timo Maschewski.
Auf rund 3000 Quadratmetern brennen laut Feuerwehr drei Lagerhallen, mehrere Lastwagen und eine große Zahl an Paletten. Es sollen auch Gasflaschen explodiert sein. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr Probleme mit der Löschwasserversorgung. Sie musste teils über mehrere Kilometer Schläuche verlegen und wird jetzt auch von der Flughafenfeuerwehr unterstützt. Die Landsberger Allee ist für die Löscharbeiten im Bereich Pyramidenring voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss die Polizei später untersuchen.
Die Ukraine hat ihre Teilnahme an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen in Istanbul zugesagt. Bisher hatte Präsident Selenskyj offen gelassen, ob eine Delegation dorthin reisen wird. Janine Artist.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Position seines Landes für das für morgen geplante Gespräch klargemacht. Er forderte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
Nach dem Brand mit drei Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 72 Jahre alten Patienten wird wegen Brandstiftung ermittelt. Aus Hamburg Susanne Röse.
Nachdem mehrere Zeugen zur Brandursache befragt worden waren, hatten sich Hinweise auf den 72-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Er steht nun im Verdacht, das Feuer am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, absichtlich gelegt zu haben. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, wird noch ermittelt, so die Polizei.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse ihre